Im endzeitlichen Gefälle unserer Tage ist das prophetische Wort von großer Bedeutung. Petrus nennt in 2. Petrus 1, Vers 19 das prophetische Wort einmal eine Lampe, die in der Finsternis an einem dunklen Ort leuchtet. Und Paulus spricht davon im Römer 13 und sagt, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Also von Gott her gesehen, biblisch, prophetisch, leben wir zur Zeit in der Nacht. Von Gott her, biblisch, prophetisch, ist es zur Zeit zappenduster. Nacht. Das müssen wir wissen. Mit allem, was in dem Begriff Nacht eben mitschwingt. Nacht, das heißt Orientierungslosigkeit. Das heißt, ich renne in der Finsternis gegen irgendwelche Gegenstände, die ich nicht sehe. Nacht heißt, ich finde den Weg nicht, ich verlaufe mich, ich verirre mich. Nacht heißt Angst, Bedrohung. Nacht heißt, hinter der Ecke sitzt der Räuber und überfällt mich. Wilde Tiere, in unseren Breitengraden weniger, aber es gibt andere Teile dieser Erde. Also Nacht, Finsternis, hat etwas Bedrohliches, etwas Orientierungsloses. Und egal, wie das Wetter draußen ist, egal wie schön oder wie schlecht es in unserem Leben aussieht, biblisch, prophetisch leben wir in der Nacht. Und deshalb brauchen wir uns nicht wundern und auch nicht immer wieder so fassungslos den Kopf zu schütteln, wenn wir in den Nachrichten und in unserer Umwelt und in unserer Gesellschaft immer wieder diese Finsternis zur Kenntnis nehmen müssen. Das ist zutiefst biblisch begründet. Es ist Nacht. Die Menschen leben in der Finsternis, sehen das Licht Gottes nicht, haben keine Orientierung, sehen kein Ziel. Nacht. Das Positive, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nah, sagt Paulus in Römer 13. Und das meinen wir, wenn wir vom endzeitlichen Gefälle reden, in dem wir leben. Dass wir das ernst nehmen, dass wir das glauben, dass die Nacht wirklich weit vorgerückt ist, der Tag nah ist. Und der Tag verbindet sich mit Jesus Christus, mit seinem Kommen. Die Bibel spricht vom Tag Jesu Christi, seinem Kommen zu der Gemeinde. Die Bibel spricht vom Tag des Herrn, vom Tag Jahwes, seiner sichtbaren Wiederkunft auf diese Erde. Und die Bibel spricht vom Tag Gottes und oft an anderen Stellen einfach nur von dem Tag, der kommt. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Wir freuen uns auf den Anbruch des Tages, der für uns anbricht, mit der Wiederkunft Jesu Christi zu seiner Gemeinde, für uns mit der Entrückung zu ihm hin. Nacht, Tag. Und das Interessante gerade am Schöpfungsbericht ist, dass es hier ja immer wieder heißt, und es wurde aus Abend und Morgen ein Tag. Also von der Schöpfungsgeschichte her gesehen, und die Juden haben das ja in ihren Zeitablauf hineingenommen, beginnt eigentlich der 24-Stunden-Rhythmus mit der Nacht. Abends um 18 Uhr. Und dann kommt der Tag im eigentlichen Sinne. Also was wir hier schon im biblischen Schöpfungsrhythmus sehen, es wurde aus Abend und Morgen ein Tag. Das gilt eben auch bei Gott. Aus der Nacht, aus der Finsternis geht es hinein in seinen Tag, in sein Licht. Und für uns, die wir heute in der Finsternis, in der Nacht leben, ist das prophetische Wort eine Lampe. Eine Lampe, die uns den Weg zeigt, die uns Orientierung geben soll, die uns helfen soll, uns nicht zu verirren, nicht vom Weg abzukommen und nicht irgendwo anzustoßen. Und dieses prophetische Wort ist so wichtig in unserer Zeit, dass wir es uns nicht leisten können, das prophetische Wort als Steckenpferd für einige Spezialisten abzutun. Sondern prophetisches Wort der Bibel ist Lampe für die ganze Gemeinde. Und das prophetische Wort ist insbesondere wichtig als Schutz gegen Verführung. Ein ganz wesentlicher Aspekt des prophetischen Wortes. Als die Jünger unseren Herrn fragen, Herr, wie wird das sein mit deiner Wiederkunft? Und wann wird das sein? Was werden die Zeichen sein? Was ist der erste Satz, den unser Herr auf diese Frage der Jünger antwortet? Der allererste Satz? Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist auf die Frage nach der Endzeit der allererste Satz unseres Herrn. Und er wiederholt diesen Satz in seiner großen Endzeitrede, Matthäus 24, mehrere Male. Verführung, falsche Propheten, falsche Christus, falsche Erwartung, falsche Hoffnung, falsche Versprechung. Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir davon reden, dass wir in die Endzeit hineingehen, dass wir im endzeitlichen Gefälle leben, dann ist der erste und wichtigste Satz Jesu an uns, die Gemeinde, unser Leben: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Und der beste Schutz gegen Verführung ist das prophetische Wort. Den Durchblick zu bekommen, was hat Gott für heute gesagt? Was wird kommen, worauf wird es hinauslaufen? Und das weiß Satan auch. Und das ist genau der Grund, warum das prophetische Wort aus den Gemeinden Land auf, Land ab so weitgehend verdrängt worden ist. Das ist Strategie Satans, um Gemeinde orientierungslos zu machen, um Gemeinde anfällig zu machen für Verführung. Wir müssen zugeben, dass die Prophetie viel gelitten hat, auch von ihren Freunden, dass mit Prophetie viel Missbrauch getrieben worden ist. Und überall da, wo in der Vergangenheit gerechnet worden ist, wo Zahlen im Spielen waren im Sinne von der Berechnung des Kommens Jesu, da hat die Prophetie schwer gelitten und ist in einen stinkenden Geruch gekommen und ist von vielen abgelehnt worden aus Enttäuschungen über nicht erfüllte Berechnungen, die im Missbrauch und Missverständnis des prophetischen Wortes in der Gemeinde verkündigt worden sind. Das müssen wir bekennen, das ist Schuld. Das ist Schuld oft gerade derer, denen das prophetische Wort besonders lieb ist. Darunter müssen wir uns beugen. Aber es ändert nichts daran, dass Satan gerade auch diese Enttäuschung und diesen Missbrauch gebraucht hat, um das prophetische Wort so an die Seite zu tun. Spekulation, Steckenpferd für einige Spezialisten. Und das ist es nicht. Es ist ein Licht, das wir brauchen, das leuchtet als Lampe an einem finsteren Ort. Was ist Prophetie eigentlich? Prophetie ist Ausblick und Prophetie ist Durchblick. Ausblick und Durchblick. Ausblick auf das Kommende und Durchblick auf die göttliche Sicht der Dinge. Prophetisches Reden ist daher sowohl ein Vorhersagen als auch ein Hervorsagen. Beides. Vorhersagen künftiger Dinge und ein Hervorsagen der Dinge, wie Gott sie sieht. Es geht in der Prophetie nicht nur darum zu sagen, was einmal sein wird, sondern es geht in der Prophetie vor allem darum, wie Gott das sieht und beurteilt, was in unseren Tagen abläuft, damit wir uns nicht verführen lassen. Es ist ein großes Missverständnis, Prophetie auf Zukunftsprophetie zu reduzieren. Lesen Sie einmal die Propheten des Alten Testamentes, die ganzen prophetischen Bücher, die großen Propheten, die kleinen Propheten. Der Anteil an Zukunftsprophetie ist verhältnismäßig gering. Das meiste, was diese Propheten zu sagen haben, ist ein Aufdecken der gegenwärtigen Situation, wie Gott die Dinge sieht, die gerade ablaufen. Und Prophetie ist deshalb immer ein richtendes, ein scheidendes Wort. Prophetie scheidet Licht von Finsternis, Lüge von Wahrheit, Führung von Verführung. Und deshalb waren die Propheten im Regelfall einsame Menschen. Menschen, die nicht die Masse hinter sich hatten. Denn die Masse ist noch immer lieber der Lüge gefolgt. Es gibt vorausschauende Prophetie und es gibt zurückschauende Prophetie. Ja, es gibt auch zurückschauende Prophetie. Es gibt Prophetie, die uns die Zukunft aufzeigt, und es gibt Prophetie, die uns die Vergangenheit erklärt. Die Berichte von der Schöpfungsgeschichte, vom Sündenfall. Da war doch kein Mensch dabei, also bei der Schöpfungsgeschichte zum Beispiel. Das ist zurückschauende Prophetie. Viele Dinge der Vergangenheit wurden durch prophetisches Wort in der Bibel festgehalten und uns von Gott her überliefert und gedeutet. Und dabei stehen Vergangenheit und Zukunft nicht beziehungslos nebeneinander. So nach dem Motto, das ist Vergangenheit, das ist kalter Kaffee, was interessiert's mich heute noch? Liegt doch so weit zurück. In der Bibel, bei Gott, stehen Vergangenheit und Zukunft nie beziehungslos nebeneinander, sondern sie hängen innerlich zusammen. Die Zukunft ist die Ausreife des Samens, der in der Vergangenheit gelegt wurde. Die Zukunft ist die Ausreife des Samens, der in der Vergangenheit gelegt wurde. Das gilt ganz individuell. Denken Sie an Galater 6, Vers 7. Da sagt Paulus, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein eigenes Fleisch sät, der wird von dem Fleisch Verderben ernten. Und wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das gilt also für jeden Einzelnen von uns, der wir heute hier sitzen. Das geistliche Gesetz von Saat und Ernte. Irrt euch nicht. Redet euch nichts anderes ein. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wo ein Leben sich immer nur am Diesseits orientiert, wo wir Zeit, Kraft, Geld, Gedanken, unser ganzes Leben immer wieder nur um bestimmte Dinge dieser Welt kreisen lassen, aufs Fleisch, auf unseren eigenen Willen säen, da wird die Ernte auch entsprechend sein. Und es ist immer wieder für mich ein Gebet, mich vor dem Herrn zu beugen und ihm auch zu sagen, Herr, es tut mir leid, auch schon wieder heute, wie ich diesen Tag erlebt habe, wie ich eigentlich immer wieder nur auf den Acker meines Fleisches, meiner eigenen Wünsche und Vorstellungen und Begierden gesät habe. Wo ich doch genau weiß, da kommt doch nichts raus, was in Ewigkeit Bestand hat. Wir alle sind in dieser Welt verhaftet. Wir alle müssen unseren Mann stehen, wir alle müssen arbeiten, ganz alltägliche Dinge machen. Und wenn jemand seinen Beruf erfüllt und wenn eine Frau die Wäsche wäscht, ist es kein Säen auf das Fleisch. Auch das kann man mit dem Herrn und für den Herrn tun. Ja, es geht nicht um dieses Äußere und Innere zuordnen von Dingen. Als wenn das ist jetzt nur geistlich und wenn man Wäsche wäscht, ist das nur fleischlich. Das stimmt nicht. Es kommt darauf an, ob man es von Gott, für Gott, mit Gott tut. Das ist das Entscheidende. Daran entscheidet sich, ob ich auf mein Fleisch oder auf den Geist sähe. Das ist eine ganz andere Kategorie. Was der Mensch sät, das wird er ernten, für uns persönlich. Und denken wir nicht, dass wir einmal vom Bema Christi, hier haben wir immer auf unseren Eigenwillen gesät, unser Leben nur um uns selber kreisen lassen, auch fromm manchmal nur um uns selbst kreisen lassen, und dann erwarten wir später einmal die herrlichste Ernte. Also, das gilt individuell, das Gesetz von Saat und Ernte. Es gilt aber auch universell. In Matthäus 13, ab Vers 24 erzählt unser Herr einmal ein Gleichnis. Er sagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Mann, der ausging, guten Samen auf seinen Acker zu säen. Und in der Nacht kam der Feind und säte Unkraut dazwischen. Und jetzt wollten die Schnitter das Unkraut beseitigen. Und jetzt sagt der Herr, nein, lasst beides zusammen wachsen, ausreifen bis zur Ernte. Also das, was Satan an Unkraut dazwischen sät, auch das muss ausreifen, sich vollenden, wachsen. Es gibt zwei Linien des Ausreifens, des Wachsens, des Vollendens. Die Linie des Weizens und die Linie des Unkrauts. Es gibt das Auswachsen des Christus, der Gemeinde und seines ihres Herrn. Und es gibt eine Ausreife Satans und des Antichristen und der wiedergöttlichen Linie. Beides muss ausreifen. Und die Endzeit ist die Ausreife. Die Endzeit ist die Ausreife der Anfänge, wie sie uns in der Urgeschichte der Bibel beschrieben werden. In der Endzeit werden sozusagen die Linien durchgezogen, die in der Urzeit beginnen. Es sind dieselben Linien, nur hier sind sie ausgereift, ausgewachsen. Und deshalb sind die ersten 11 Kapitel der Bibel die sogenannte Urgeschichte. Zum Verständnis des prophetischen Wortes über die Endzeit von großer Bedeutung. Die Vergangenheit lässt uns die Zukunft verstehen. Die Urzeit lässt uns die Endzeit verstehen. Die Urzeit ist das Modell der Endzeit. Modell ist nicht 1:1, aber im Modell kann ich die großen Linien, die Konturen erkennen, die Zuordnungen. Die Urzeit ist das Modell der Endzeit. Die Bibel sagt in Prediger 3, Vers 15, das, was ist in der Gegenwart, war längst in der Vergangenheit. Und das, was sein wird, ist längst gewesen. Gott sucht das Vergangene, das Verdrängte wieder hervor. Und in Prediger 1, Vers 9, das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Wir sind heute anders angezogen als vor 1000 Jahren. Wir fahren heute Autos. Wir wohnen in anderen Häusern. Wir haben Fernsehen. Aber dem Wesen nach kannst du den Menschen in einen Anzug stecken oder in eine Kutte. Es ist immer derselbe Mensch. Das müssen wir begreifen. Wir gucken manchmal so distanziert und meinen, wir hätten uns, wer weiß, wie hoch und weiterentwickelt. Die Bibel sagt, der Mensch dem Wesen nach, immer derselbe. Wir wechseln nur unsere Kleidung, unser Äußeres. Und das bedeutet eben auch, aber im Wesen bleibt der Mensch derselbe. Und deshalb sind alle historischen Perioden der Geschichte letztlich eine Wiederholung der urgeschichtlichen Ansätze und Grundlinien. Nur auf immer höherem Niveau. Oder biblisch müsste man vielleicht sagen, auf immer niedrigem Niveau. Ja? Also die Perioden der Geschichte wiederholen immer wieder diese Grundlinien. Im Sinne der Ausreife, der Vollendung auch des Bösen. Durch die Geschichte hindurch reift die Urzeit in immer neuen Epochen in die volle Gestalt der Endzeit aus. Die Urzeit der Welt ist in ihren Grundlinien das Modell der Endzeit. Am Modell der Urgeschichte können wir prophetisch, symbolisch die Konturen der Endzeit erkennen. Und deshalb wollen wir uns in diesen Tagen mit der Urgeschichte der Bibel beschäftigen, um an diesem Modell die Grundlinien unserer Zeit und die endzeitliche Entwicklung besser verstehen zu lernen. Ich möchte heute Morgen und heute Nachmittag das am Modell der Schöpfungsgeschichte tun. Ich kann das nur ganz wenig anreißen. Denn wozu Gott 7 Tage gebraucht hat, das schaffe ich nicht an einem. Ja, ganz klar. Also, ich reiße es nur an. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen Anstöße gebe zum eigenen Studieren und Forschen. Das ist eigentlich immer mein Hauptanliegen. Ich möchte nicht, dass Sie nach Hause gehen, die Bibel zuklappen, die Vorträge irgendwo in die Schublade stecken und das war's. Sondern, dass das Anstöße gibt, Impulse gibt, dass Sie selber die Bibel aufschlagen und sagen, jetzt lese ich doch nochmal ganz in Ruhe die ersten 11 Kapitel der Urgeschichte durch. Arbeite selber nochmal dran. Guck vielleicht nochmal in einen Kommentar. Das wär's, damit Sie diese Dinge wirklich auch in Ihr Leben hinein aufnehmen und Sie nicht nur so auf der Oberfläche Ihres Lebens bleiben. Ich höre viele gute Predigten, genau wie Sie, hoffe ich. Aber wenn ich mir die nicht noch zu Hause persönlich weiter aneigne, sind die genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Und Andreas hat ja gestern Abend schon der heutigen Predigt prophezeit, dass nach der dritten sie bereits vergessen sei. Das ist eine schwere Hypothek für meinen Dienst heute Morgen. Aber ich kann nur hoffen, dass sie was dagegen tun. Dass das Gestalt gewinnt, sie sich aneignen in ihrem Leben. Die ersten drei Worte der Bibel lauten im Hebräischen Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Das ist so ein Satz, über den könnte ich tagelang nachdenken. Einfach nur auf mich wirken lassen, ihn umbeten. Im Anfang schuf Gott. Am Anfang unserer Welt stand nicht ein unpersönliches Nichts, nicht der Zufall, nicht der Urknall, sondern am Anfang unserer Geschichte steht eine Person, Gott. Diese Welt ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis des Schöpferhandelns Gottes. Und es ist für mich so großartig, dass Gott nicht mit sich allein geblieben ist. Es gibt ja viele Christen, die meinen, also es gibt eigentlich keine Gemeinde, die ihrer würdig ist. Die bleiben mit sich allein. Wie viel Grund hätte Gott zu sagen, ich bleibe mit mir allein, alles andere macht nur Stress und kann mich nur runterziehen. Und Gott bleibt nicht mit sich allein. Gott tritt aus sich heraus und schafft sich das Gegenüber, wohl wissend, was er sich damit einhandelt. Gott tritt aus sich heraus. Und die Schönheit, die Buntfarbigkeit, die Vielfältigkeit der Schöpfung zeigt uns etwas von der Schönheit, der Buntfarbigkeit und der Vielfältigkeit Gottes. Und das ist legitim, dass wir insoweit mal bei einem schönen Spaziergang oder zur Not auch mal beim schönen Naturfilm Gottes Schöpfungsherrlichkeit bewundern. Satan versucht immer, Gott uns klein, eng, grau, miesepetrig zu machen. Es ist erstaunlich, was für Gottesbilder so im Umlauf sind. Immer wieder arbeitet Satan daran, Gott klein, grau zu machen. Und wenn wir nur die Farben, die Gerüche, die Arten, die Vielfältigkeit und Schönheit dessen, was wir heute noch trotz des Menschen in der Natur erkennen können. Wenn wir nur das bewusst anschauen, das ist Gott. Das ist seine Schönheit, seine Fantasie, seine Vielfarbigkeit. Lassen wir uns Gott doch nicht immer wieder so klein und so grau machen. Das ist alles aus Gott. Wir sehen aber noch etwas anderes, wenn wir in unsere Welt schauen. Wir sind ja keine Naturromantiker. Wir sehen Tod, Schmerz, Leid und Sünde. Und da stellt sich schon die Frage, ist Gott da etwas aus dem Ruder gelaufen? Doch wir lesen in der Bibel, dass Gott schon einiges getan hat, bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Und drei Dinge unter anderem von mehreren lesen wir, die Gott schon getan hat, bevor er Himmel und Erde schuf. Nach Lukas 14, Vers 28 bis 30 in Anwendung auf Gott können wir sagen, er hat die Kosten überschlagen. Nach 1. Petrus 1, Vers 20 können wir sagen, er hat vor Grundlegung der Welt schon das Schuldopfer, das Lamm, erkannt und ausersehen. Und wir können nach Epheser 3, Vers 11 sagen, er hat vor aller Schöpfung in Christus Jesus, wie es wörtlich heißt, einen Vorsatz der Äonen gefasst in Christus. Einen Plan für die Durchführung der Äonen. Einen Vorsatz, ein Ziel, was er erreichen will und wie er es erreichen will. Gott hat, bevor er diese Schöpfung ins Dasein rief, alles durchdacht, geplant, vorbereitet. Schon bevor die Sünde geschehen war, war das Sündopfer mit Christus da. Und deshalb ist Gott nichts aus dem Ruder gelaufen. Gott hat jede Schuld und Sünde, jeden Ungehorsam, jeden Eigenweg seiner Geschöpfe in seine Planung aufgenommen, einkalkuliert. Und deshalb wird er seine Schöpfung auch zu seiner Zeit vollenden. Sehen Sie, das gilt für jeden Einzelnen von uns persönlich. Für jeden Eigenweg und Irrweg, für jede Schuld und Sünde unseres persönlichen Lebens. Das gilt auch für die Irrwege unserer Kinder. Für die Irrwege derer, die uns lieb und teuer sind. Und es gilt für die Irrwege der gesamten Schöpfung. Gott hat alles einkalkuliert, alles eingebaut in seinen Plan. Und deshalb kommt er mit allem und jedem zum Ziel. Das Evangelium pur. Paulus hat dieses "Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde" einmal in Kolosser 1, Vers 16 sozusagen paulinisch übersetzt, ausgedrückt. Und Kolosser 1, Vers 16 ist also so etwas wie eine vom Heiligen Geist inspirierte Deutung, Auslegung von 1. Mose 1, Vers 1. Und deshalb schauen wir uns die auch noch an, um 1. Mose 1, Vers 1 sozusagen im Licht von Kolosser 1, Vers 16 auch richtig zu verstehen. Paulus schreibt: "Denn durch ihn, den Sohn, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn, man kann auch übersetzen, auf ihn hin geschaffen. Dreierlei ist mir daraus für heute wichtig. Was der Vater tut, das tut er durch den Sohn. Interessanterweise ist der Gottesname Elohim im Alten Testament, im Hebräischen, im Anfang schuf Gott, schuf Elohim. Dieser Gottesname Elohim hat im Hebräischen eine ganz eigenartige grammatikalische Konstruktion. Elohim ist ein Pluralwort, steht in der Mehrzahl. Aber wenn es auf Gott gebraucht wird, nicht auf irgendwelche Götter, sondern auf Gott, den lebendigen Gott, die Gottheit, den Schöpfergott. Wenn es auf Gott gebraucht wird, dann steht dieses Pluralwort verbunden mit einem Verb im Singular, in der Einzahl. Das würde also im Deutschen als Beispiel mal heißen: die Schafe blökt. Wir würden sagen, die Schafe blöken. Aber die Schafe blökt, da ist das Substantiv im Plural und das Verb eigentlich in der Singularform, in der Einzahlform. Und genau so verhält es sich mit diesem Gottesnamen Elohim, wenn er im Hebräischen gebraucht wird. Elohim steht im Plural und ist für mich ein ganz tiefer Hinweis auf Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber was dieser Gott tut, steht im Singular, ist eins, ist wesenseins, tritt nie in der Divergenz auf. Darum Elohim schuf. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind in der Schöpfung aktiv. Ich glaube, der Architekt Arthur Muhl war es mal, der sagte: Gott, der Bauherr, Jesus, der Architekt und der Heilige Geist, der Baumeister. Ja, der Heilige Geist schwebte brütend über den Wassern. Da haben wir auch ihn mit in der Schöpfungsgeschichte. Das Zweite, was mir wichtig ist, der Begriff Himmel und Erde. Dass wir die nicht zu kurz verstehen. Damit ist nicht nur Himmel und Erde in der Dimension gemeint, die wir hier tagtäglich wahrnehmen. Sondern Paulus stellt in Kolosser 1, Vers 16 den Begriff Himmel und Erde das Begriffspaar die sichtbaren und die unsichtbaren Dinge gegenüber. Das heißt, er versteht unter Himmel die sichtbaren, unter Erde die sichtbaren und unter Himmel die unsichtbare Welt mit all ihren Bewohnern und Geschöpfen. Interessant auch hier, dass der Begriff Himmel im Hebräischen immer im Plural steht. Ich denke, dass auch hier die hebräische Sprache etwas ausdrückt durch diese Pluralform von Himmel, von dieser Bandbreite, von der Vielschichtigkeit dieses Begriffes. Dass es Himmel gibt im irdischen Sinne, gehören zu dieser Dimension, und dass es Himmel gibt in der unsichtbaren Welt mit ihren Milliarden von Bewohnern, auch in all den Hierarchien, die hier ausgedrückt werden mit den Begriffen Throne, Herrschaften, Fürstentümer und Gewalten. Und das Dritte, was mir aus Kolosser 1, Vers 16 wichtig ist für heute: alle Dinge sind durch ihn und für ihn, auf ihn hin geschaffen. Das heißt, alles Erschaffene ist für den Sohn auf die Gemeinschaft mit ihm hin angelegt, schöpfungsmäßig angelegt. Und der Mensch wird deshalb seine letzte Befriedigung nie im Bereich des Erschaffenen und des Geschöpflichen finden können. Der Satz von Augustinus, unser Herz bleibt unruhig in uns, bis es ruht, o Gott, in dir, findet genau hierin seinen Grund und in unserem Leben vielfach seine Bestätigung. Wir sind angelegt auf ihn hin, als Menschen schöpfungsmäßig. Und deshalb bleibt bei allen anderen Ersatzbefriedigungen immer diese Unzufriedenheit und Leere zurück. Und das müssen wir den Menschen sagen, dass diese Lebenssehnsucht, die sie umtreibt, in ihrer schöpfungsmäßigen Anlage auf ihren Schöpfer, auf ihr Gegenüber, auf den Sohn, auf Jesus Christus hin, ihren Grund hat. Alle Dinge durch ihn, für ihn, auf ihn hin geschaffen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ein herrliches Wort. Eins, über das ich lange nachdenken könnte, um ein bisschen was zu ermessen und zu umbeten und Gott zu danken, zu preisen, nachzudenken. Nur über diesen einen Satz. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So groß und herrlich dieser erste Vers wirkt, so ernüchternd und erschreckend wirkt der Beginn des zweiten Verses. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Wie wird hier diese Erde beschrieben, die Gott erschaffen hat? Wüst, Tohu, ein Zustand grauenhafter Verwüstung. Leer, hebräisch Bohu, Leblosigkeit, Öde, Leere wird hierin ausgedrückt. Finsternis, bedrohliche, unheimliche Finsternis, die über allem lag. Tiefe, gemeint ist eine abgrundtiefe, tosende, chaotische Wasserflut, über der dann auch der Geist brütend schwebte. Wir könnten also den Zustand der Erde beschreiben, und die Erde war wüst, leer, leblos, grausig, chaotisch. Und eine unheimliche Finsternis war über der abgrundtiefen, tosenden Wasserflut. Und dieser unheimliche und chaotische Charakter der Erde führt zu der Frage: beschreibt Vers 2 die Erde so, wie Gott sie in Vers 1 erschaffen hat? Ist die Erde so, wie sie in Vers 2 beschrieben wird, aus Gottes Hand hervorgegangen? Wir finden Übersetzer, die Mehrheit, die übersetzt: und die Erde war wüst und leer. Und wir finden einige Übersetzer, die Minderheit, die nur einen Vorteil hat, ich bin dabei, und die Erde wurde wüst und leer. Und ich möchte mit Ihnen ganz kurz an der Bibel versuchen, dem nachzugehen, was mag hier die bessere, die treffendere Übersetzung sein. Wenn man so eine Stelle hat, wo man nicht weiß, heißt es im Anfang, und die Erde war wüst und leer oder die Erde wurde wüst und leer, dann muss man natürlich sich ein bisschen auf den Weg machen, Mühe investieren, um einfach daran zu arbeiten, was steckt dahinter. Und das Erste, womit man anfängt, ist dann sicherlich immer wieder der sprachliche Befund. Man kann in Lexikon, in Kommentaren, in Bibelprogrammen, wenn man Grundtext kann, da geht wunderbar, kann man hier mal reingucken. Was steht hier eigentlich? Was steht hier eigentlich für ein Wort im hebräischen Grundtext? Interessant ist, dass hier das hebräische Wort Haya das Wort ist, das Sein und Werden ausdrückt. Hebräisch Haya heißt Sein und Werden. Und dieses hebräische Wort Haya wird im Hebräischen nicht benutzt, um die schlichte Existenz einer Sache auszudrücken. Beispiel. Im Psalm 84, Vers 12 lautet im Hebräischen die Aussage Sonne und Schild Yahweh. Ich glaube, wir finden alle in unseren Übersetzungen, der Herr ist Sonne und Schild. Ist steht nicht im hebräischen Grundtext. Da steht einfach nur Sonne und Schild Yahweh. Das ist, erwartet der Hebräer, dass wir es schlicht ergänzen, weil das hebräische Wort Haya sein Werden ist, zum bloßen Bezeichnen der Existenz einer Sache nicht benutzt wird. Das steht nicht da, das muss man dann ersetzen. Darum, der Herr ist Sonne und Schild. Und es steht nur Sonne und Schild, Yahweh. Und hier, in unserem Vers 2, müsste also, wenn es um die schlichte Feststellung eines Faktes, einer Existenz ginge, eigentlich stehen, Wüste und Leere die Erde. Hier steht aber, überraschenderweise, im Grundtext, Haya. Und Haya bedeutet, dass hier ein bestimmtes Geschehen, ein Werden sprachlich betont ausgedrückt wird. Sprachlich wäre es also nicht nur möglich, sondern aus meiner Sicht sogar naheliegend, Vers 2 eben als Prozess eines Werdens zu übersetzen. Und die Erde wurde wüst und leer. Damit wäre Vers 2 das Ergebnis eines Werdens, eines zwischen Vers 1 und Vers 2 liegenden göttlichen Eingreifens zu verstehen. Ein zweiter Ansatz, wie man sich zweifelhaften Aussagen nähern kann, ist der gute alte Grundsatz, Schrift durch Schrift auszulegen. Ganz wichtig. Nicht nur mit den eigenen Gedanken spazieren zu gehen und Meinungen, sondern zu sagen, wie wird denn ein bestimmter Begriff in der Bibel an anderen Stellen benutzt? Und auf diese Art und Weise lasse ich die Bibel sich selbst auslegen. Eine ganz gute Methode. Dieses Begriffspaar Tohu Wabohu, Wüst und Leer, als Paar, als Einzelbegriffe sind es anders, aber als Begriffspaar kommt dieser Ausdruck Tohu Wabohu nur noch zweimal in der Bibel vor. In Jesaja 34, Vers 11, da lesen wir von Gott, dass er darüber zieht die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Und in Jeremia 4, Vers 23, wo es heißt vom Herrn, ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Und wenn Sie den Zusammenhang in beiden Stellen lesen, das mache ich jetzt nicht, dann werden Sie merken, dass in beiden Fällen der Ausdruck Tuvabuhu zur Beschreibung eines Zustandes nach dem göttlichen Gericht gebraucht wird. Das ist doch interessant. Und auch die Begriffe Finsternis und tosende Wasserflut werden in der Bibel an vielen Stellen negativ gebraucht, um einen Zustand der Gottesferne, des Bösen, der Sünde und des göttlichen Gerichtes zu beschreiben. Finsternis, Wasserflut. Also wenn man Schrift durch Schrift auslegt, weist das in dieselbe Richtung. Das, was passiert, was mit Sünde zu tun hat, was Ausdruck göttlichen Gerichtes ist. Und als drittes können wir versuchen, die Frage von Gottes Wesen her anzugehen. In 1. Johannes 1, Vers 5, da schreibt der Apostel Johannes, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wie sollte da etwas aus Gott herausgetreten sein, das den Charakter von Wüste und Leere, von Finsternis und Chaos trägt? Gottes Schaffen ist doch eine Verkörperlichung seiner Gedanken. Etwas, das vorher in Gott vorhanden wird, wird durch den Schöpfungsakt verkörperlicht. Und ein Gott, der nicht chaotisch denkt, schafft auch nichts Chaotisches. Wüste, Leere, Finsternis, Chaos können doch unmöglich die stoffliche Verkörperung der Gedanken eines Gottes sein, dessen Wesen Lieben, Licht und Leben ist. Von diesen drei Aspekten her, nach meiner Auffassung, nach meiner Meinung, muss man also hier übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Ist Vers 2 die Beschreibung der Erde im Zustand nach einem göttlichen Gerichtshandeln? Es hat mir jemand gesagt, mit Vers 2 beginnt sozusagen das zweite Kapitel der Bibel. Das ist ein sehr klarstellender, guter Satz. Was könnte denn die Ursache dieses göttlichen Gerichtshandelns, was hier angedeutet wird, gewesen sein? Was es noch immer war, was die Ursache für Gottes Gericht? Sünde. Sünde. Und in Kolosser 1, Vers 20 nennt Paulus, ganz interessanter, vielleicht sogar überraschenderweise, auch die unsichtbare Welt versöhnungsbedürftig. Er sagt, dass auch sie durch das Blut Jesu am Kreuz erst in den Frieden mit Gott wieder hineinkommt. Die unsichtbare Welt auch. Also die Auswirkung des Blutes Jesu vom Kreuz beschränkt sich nicht auf die Menschen, sondern hat Auswirkungen auch in die unsichtbare Welt hinein. Lesen Sie Kolosser 1, Vers 20. Und das legt für mich nahe, dass das, was hier in 1. Mose 1, Vers 2 nur angedeutet wird, weil sich dieser Text eben mit der Erde, den Menschen in erster Linie beschäftigt, was hier nur angedeutet wird, betrifft ein Geschehen in der unsichtbaren Welt, das man den Sündenfall Satans nennen könnte. Wir haben zwei Texte in der Bibel, die nach meinem Dafürhalten das prophetisch auch schon andeuten. Das eine ist Jesaja 14, ab Vers 12 bis 15. Hier spricht der Prophet Jesaja vom König von Babel. Und er spricht auch wirklich von dem König von Babel. Aber prophetisch merkt man, dass hier noch von viel mehr geredet wird, als nur von diesem irdischen Herrscher. Und dass dieser König von Babel ein prophetischer Typos ist, auf einen ganz anderen Herrscher, von dem hier prophetischerweise geredet wird. Wir lesen ab Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Luzifer, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, ein Begriff auf die Engel, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben, mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Und ein zweites Wort aus Hesekiel 28, 12b, hier das Bild des König von Tyrus, wo es gleichermaßen auch eine prophetische, typenmäßige Darstellung ist, die noch auf viel mehr hinweist als nur auf den König von Tyros. Der du das Bild, Vers 12b, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Du warst ein schirmender, Vers 14, gesalbter Cherub. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst vollkommen von dem Tag an, da du geschaffen worden bist, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes, seinem Thron, vom Berge Gottes hinweg. Und habe dich aus der Mitte der feurigen Steine weggetan. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Rainer hat mal vor vielen Jahren hier im Rahmen dieses Seminars einen Vortrag gehalten zum Thema Die Sünde begann im Himmel. Das glaube ich auch. Die Sünde begann im Himmel. Und die Erde? Die Erde gehörte wohl schon damals zum Herrschaftsbereich Satans. Denn als Satan Jesus versucht, da zeigt er ihm alle Reiche der Welt und sagt, dir gebe ich sie, denn mir ist sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und Jesus widerspricht nicht. Er akzeptiert diese Vollmacht Satans über diese Erde. Paulus nennt Satan in 2. Korinther 4, Vers 4 den Gott dieser Welt. Johannes nennt ihn vielfach den Fürst dieser Welt. Und so, wie nach dem Sündenfall Adams diese Erde in den Sündenfall Adams mit hineingezogen wurde. Wir lesen das in Römer 8, Vers 20. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, des Menschen. Der als Krone und Haupt der Schöpfung ist gefallen. Und damit musste die ganze Schöpfung, eben auch die Tierwelt, die Pflanzenwelt, die Folgen seines Falles miterleiden. Und so war es nach meiner Auffassung auch beim Sündenfall Satans in Bezug auf diese Erde. Was folgt? Was folgt aus diesem Verständnis von Vers 2? Was ist die Konsequenz überhaupt daraus? Drei Dinge sind mir vor allem wichtig. Das eine, der Schöpfungsbericht ist dann eigentlich als ein Wiederherstellungshandeln Gottes zu verstehen. Gott ordnet das durch Sünde und Gericht entstandene Chaos neu, macht es lebendig und fruchtbar. Und das Wiederherstellungshandeln Gottes wird damit zum Modell für das göttliche Handeln am Menschen nach dessen Sündenfall in Eden. Und darum wird es heute Nachmittag gehen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir dieses Modell des Wiederherstellungshandelns Gottes aus dem Schöpfungsbericht auch für uns dann anwenden können. Das Zweite, durch dieses Verständnis entsteht ein biblischer Spielraum im Gespräch mit den Naturwissenschaften über die Altersbestimmungen von Himmel und Erde. Ein nicht zu überschätzender Aspekt. Und das Dritte, wir erkennen in 1. Mose 1, Vers 2 eine ganz wesentliche Urströmung menschlicher Existenz. Die Hauptströmung im Leben jedes Einzelnen von uns, der heute hier im Saal sitzt. Die Hauptströmung jedes Menschen, der über diese Erde läuft, von Natur aus. Die Hauptströmung unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, unseres Charakters. Die sollte man kennen, oder? Wodurch fiel Satan? Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Das ist eine Versuchung, Rainer, die beide haben wir nicht so als großes Problem. Aber es gibt viele, die haben da ein echtes Problem. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Satan fiel durch Hochmut, Hybris. Interessanterweise, Paulus in 1. Timotheus 3, Vers 6 sagt, wenn man Aufseher, Älteste in der Gemeinde einsetzt, soll man keinen Neuling nehmen, damit der sich nicht aufbläht und in dasselbe Gericht des Teufels fällt. Das ist bis in die Gemeindeordnung hinein die Auswirkung dessen, worüber wir gerade sprechen. 1. Timotheus 3, Vers 6. Satan fiel durch Hochmut. Hochmut ist die Ursünde schlechthin. Hochmut ist ursatanisches Wesen. Und im Sündenfall des Menschen in Eden, jetzt wissen wir übrigens auch, woher die Schlange kam. Wie hätte in einem perfekten Kosmos, wo hätte denn damit einmal die Schlange herkommen können, die den Menschen zur Sünde verführt hat? Da dringt doch etwas von außen ein, was schon da ist. Also bis dahin, jetzt wissen wir, wo die Schlange herkommt. Im Sündenfall des Menschen in Eden zog Satan den Menschen in seinen Fall mit hinein. Ihr werdet sein wie Gott, verspricht er den Menschen. Wie war es bei ihm? Ich will mich gleich machen, dem Höchsten. Merken wir? Es ist dieselbe Linie, derselbe Geist. Und indem sich der Mensch im Sündenfall für Satan öffnet, wird er mit diesem Hochmutsvirus infiziert, den Satan selbst in sich trägt. Und seitdem ist die Grundlinie menschlichen Strebens, sich Gott gleich zu machen. Und der Grundzug menschlichen Wesens, Hochmut. Und seitdem ist die Menschheitsgeschichte eine Hochmutsgeschichte. Die äußere Verkörperung sehen wir in Babel. Darüber wird Rainer was sagen. Im Babel der Urzeit machen wir uns einen Namen, bauen wir uns einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Im Babel des Altertums, ist das nicht das große Babel, welches ich mir erbaut habe? Bis hin in das Babel der Endzeit, Offenbarung 17 und 19. Die äußere Verkörperung dieser Hochmutsgeschichte ist die große Stadt Babel. Aber auch in unseren Tagen, sein wie Gott an allen Ecken und Enden. Genmanipulation, künstliche Befruchtung, Abtreibung, Euthanasie. Was ist denn das anderes als sein wie Gott? Das alles liegt auf dieser Linie. Die Werteautonomie, die Grundaussage des Humanismus, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Was ist das anderes als sein wie Gott? Und die letzte Ausreife, dieses ihr werdet sein wie Gott, dieser Linie, die letzte Ausreife wird sich in der Person des Antichristen verkörpern. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 von diesem Antichristen, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und jetzt ist wichtig zu sehen, hier geschieht wesensmäßig nichts Neues. Hier geschieht überhaupt nichts Neues, sondern hier wirkt sich nur das Gesetz von Saat und Ernte aus. Dies ist die letzte Ausreife einer Linie, die im Sündenfall Satans begann und über den Sündenfall des Menschen bis in die letzte Ausreifung und Verkörperlichung in der Person des Antichristen hinausläuft. Aber vom Geist, von der Gesinnung haben wir das alles schon. Und dem Antichristen verkörpert sich in einer Person, was an Geist und Gesinnung heute schon wirksam ist und immer krassere Formen annimmt. Der Antichrist ist die Inkarnation dessen, was wir heute schon in den Bereichen Genmanipulation und so weiter leben. Der Mensch kriegt, was an Gedanken und Gesinnung schon längst existiert. im Antichristen in einer Person verkörpert. Der Name des Antichristen hat den Zahlenwert 666. 6 ist die Zahl des Menschen, 3 ist die Zahl der göttlichen Dreieinheit. Im Antichristen setzt sich der Mensch dreimal an die Stelle Gottes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist werden zutiefst abgelöst durch Satan, den Antichristen und den falschen Propheten. 666, dreimal der Mensch setzt sich an die Stelle Gottes. Und so wie Jesus als Sohn das Wesen des himmlischen Vaters widerspiegelt, so spiegelt der Antichrist als geistiger Sohn Satans dessen Wesen wider. Und das Zentrum satanischen Wesens ist Hochmut. Ja, nun müssen wir aber zum Schluss noch einen Gedanken mitverfolgen. Satan ist nicht nur in der bösen Welt da draußen am Wirken. Und Hochmut gibt es nicht nur in der bösen Welt da draußen, sondern auch in der Gemeinde und in unserem Leben gelingt es Satan immer wieder, teilweise fromm veredelte Hochmutsviren zu installieren. Stolz, Eingebildetheit, Machtgier, Darstellungssucht sind hier oft fromm getarnt, bleiben aber ursatanisches Wesen. Denken wir an den Pharisäer, Lukas 18, Vers 11, im Tempel. Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, vor allem wie der da. Mal Hand auf Herz, könnten wir nicht durchaus so beten, Herr, danke, dass ich nicht bin wie die übrigen? Fühlen wir es nicht manchmal? Denken wir es nicht manchmal? Hochmut lässt sich nichts sagen, ist beratungsresistent. Der hochmütige Mensch weiß, was richtig ist, was er will und, beratungsresistent. Hochmut lässt sich nichts sagen. Demut hingegen achtet den anderen höher als sich selbst. Da will ich doch mal horchen, ob Gott mir nicht vielleicht doch durch den Bruder jetzt was sagen möchte. Hochmut will herrschen und nicht dienen, auch in der Gemeinde. Herrschen gerne, aber so die kleinen Dienstjobs sieht ja keiner, hat man ja nichts von an Ehre und Anerkennung. Jesus sagt, wer unter euch groß, im Griechischen mega, wer unter euch mega werden will, der soll euer Diener sein. Mann, gibt's heute in der Gemeinde an vielen Stellen diese Mega-Linie. Wer will nicht alle Mega-Ereignisse, Mega-Events, Mega-Menschen, Mega-Wunder, mega, mega, mega. Wer unter euch mega werden will, der soll euer Diener, Diakonos, der durch den Staub gehende sein. Hochmut kann mit Kreuz und Leid, mit Kleinheit und Verborgenheit nichts anfangen, sondern Hochmut strebt nach Größe und Erfolg, nach großen Zahlen, nach beeindruckender Außendarstellung. Denkt an Davids Volkszählung. Da wollte auch mal so richtig die ganze Palette hier haben. Gefährlich. Größe, Erfolg, Zahlen, Außendarstellung. Und hier ist es Satan gelungen, die Grundausrichtung vieler Gemeinden völlig umzupolen. Aus den einst Stillen im Lande wurden die Veranstalter von Massenevents und Jesuspartys. So hat sich das gewandelt. Hier geschieht Abfall vom biblischen Glauben im großen Stil, der überhaupt nicht mehr als solcher empfunden wird. Das ist die Tragödie daran. Hier will Gemeinde Gottes die Krone ohne das Kreuz. Als Satan Jesus versucht, am Beginn seiner Wirksamkeit, da tritt er an ihn heran und sagt, du, mach doch aus diesem Stein Brot. Kannst du doch, mach doch ein Wunder. Und Jesus lehnt es ab. Für sich eigenmächtig, aus eigener Kompetenz, aus eigenem Willen seine Macht zu missbrauchen und aus diesen Steinen durch ein Wunder Brot zu machen. Ich frage mich, ob wir heute in unseren Gemeinden Land auf, Land ab nicht sagen würden, wo sind die Steine? Möchte ich machen, möchte ich erleben, tolle Sache. Der Satan führt unseren Herrn auf die Zinne des Tempels, den höchsten Punkt. Wirf dich runter. Denn es steht doch geschrieben, dass Gott seinen Engeln befehlen wird über dir. Du wirst dir nicht mal deinen Fuß an irgendeinen Stein stoßen. Und die werden dir alle zulaufen. Die werden sehen, wie du darunter stellst dich hin. Und alle gucken auf dich und Scheinwerfer an. Und dann runter und die Masse jubelt dir zu. Ihr sagt, nein, nein, nein. Steht auch geschrieben. Sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wie wäre das bei uns heute? Würden wir nicht noch ein paar Scheinwerfer zustellen? Um die Leute zu beeindrucken? Und für Jesus zu gewinnen und zu zeigen, wie mächtig Gott ist? Satan wollte Jesus das geben, in kleinerem Maßstab, was Gott ihm auch verheißen hat, alle Reiche dieser Welt. Aber er wollte sie ihm schenken unter Aussparung des Kreuzes, im direkten Weg. Erst Kreuz, dann Krone. Den Weg ist unser Herr gegangen. Und den sollen wir ihm nachgehen. Und das ist die Grundlinie der Verführung in unseren Tagen. Das Kreuz zu überspringen. Die Kreuzeslinie auszuschalten. Sofort auf die Herrschaft, den Sieg, die Krone zuzusteuern. Hier und heute schon. Das ist die Grundwurzel ganz vieler fehlgeleiteter Linien. Und die Grundwurzel dafür ist Hochmut. Wo man mit Leid, Kleinheit, Kreuz, Verborgenheit nichts mehr anfangen kann. Und das göttliche Grundgesetz in Bezug auf Hochmut lautet, was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Lukas 16, 15. Hochmut kommt vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Lukas 14, Vers 11. Frage. Ob sich manche Sünde und Pleite unseres Lebens von daher erklärt? In Psalm 119, Vers 67 heißt es, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Auch Demütigungen sind also eine Gnade Gottes, damit die Ursünde Satans nicht auch in unserem Leben und dem unserer Gemeinde zu einem Tohu Wabohu führt. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Die Dinge, die ihnen so unangenehm sind, wo sie sich so blamiert haben, was so eine Pleite ist, wo alle so hinter vorgehaltener Hand gelacht haben, was sie so richtig runtergemacht hat. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber bewahre ich dein Wort. Sehen Sie Ihr Leben einmal auf diesem Hintergrund. Amen.